Ihr fragt euch wahrscheinlich, Björn, warum ist der Podcast jetzt wieder so spät? Du hast es doch die letzten Wochen vernünftig hinbekommen, den Podcast immer noch am Montag zu veröffentlichen. Und ja, das hätte ich auch diese Woche gerne getan. Und ehrlich gesagt, der Grund, warum das jetzt Ganze so spät erscheint, ist der, dass ich versucht habe, die ganze Zeit noch irgendwie eine reguläre Podcast-Episode zu produzieren. Heißt, ich hatte versucht, noch irgendwelche neuen Titel anzuspielen oder eben auch etwas für den Supporter-Bereich zu haben, da einen alten Titel anzuspielen, ohne jetzt wiederholte Sachen zu nennen oder Dinge, zu denen ich gerade sowieso schon andere Sachen produziert habe. Und ich habe jetzt mittlerweile einfach gemerkt, das bringt gerade nichts. Ich habe noch so viel anderes auf der Platte. Ich mache jetzt lieber einen reduzierten Podcast, dann kommt diese Woche zumindest noch etwas für euch raus. Und dann versuche ich für den Montag wieder eine vernünftige Ausgabe zu machen, weil ich hätte jetzt noch mal, keine Ahnung, so eine halbe Stunde in das Trails Remake reingucken können, aber wäre das wirklich vernünftig gewesen? Wäre das wirklich in irgendeiner Form was Gutes gewesen? Ich glaube nicht. Also da nehme ich mir lieber nochmal die Zeit, weil ich habe noch ein paar Titel, die ich gerne anspielen möchte, also gerade aus dem Indie-Bereich. Consume Me ist ja gerade rausgekommen, das würde ich sehr, sehr gerne spielen. Aber die vergangene Woche war komplett Silent Hill F. Silent Hill F hat mein Leben bestimmt. Ich habe dazu auch einige Inhalte produziert, mit Leuten darüber gesprochen. Und es war ein Spiel, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so viel Zeit von mir verlangen würde. Weil ich bin davon ausgegangen, okay, Silent Hill Spiel von einem eher kleineren Team, das wird dann vielleicht auch so wieder mal eine kürzere Erfahrung. Und ja, wir haben hier noch so New Game Plus Sachen. Aber gut, dann spiele ich das irgendwie noch einmal durch und dann wird das schon funktionieren. Da habst du gedacht, mit so 15 Stunden komme ich hin. Hatte das Spiel ja auch bereits wegen des IGN-Tests 2 Wochen im Voraus, was super war. Musste dann zwar noch erst Kronos und Silksong durchballern, aber danach habe ich mich um Silent Hill F gekümmert. Und dann hat sich herausgestellt, oh mein Gott, für den ersten Durchgang habe ich auf dem schweren Schwierigkeitsgrad bereits 18 Stunden benötigt. So, der Ingame-Timer hat zwar 11,5 gesagt, aber dem könnt ihr nicht glauben, ich nehme ja mein Footage immer komplett auf und daran konnte ich sehen, meine tatsächliche Spielzeit waren 18 Stunden. Und ich finde das auch immer ein bisschen frustrierend, wenn jetzt Leute reinkommen und dann sagen, oh ja, das ist nur 8 bis 9 Stunden lang. Und dann so, Brother, das zählt nicht mal die Cutscenes mit. Wenn du glaubst, die Zahl, die das Spiel anzeigt im Menü, ist deine tatsächliche Spielzeit, die du komplett gebraucht hast, da werden Cutscenes nicht eingerechnet, da werden Menüs nicht mit eingerechnet und da werden jedes Mal, wenn du irgendwelche Texte liest oder so, auch nicht mit eingerechnet. Und du liest sehr viel in diesem Spiel. Du guckst dir sehr viele von den Notizen an, gerade wenn du eben wie ich alles darin machen möchtest. Und dann hat sich herausgestellt, New Game Plus ist nochmal wesentlich interessanter, als ich es ursprünglich gedacht habe. So, ja, ein paar Sachen verändern sich und dann kannst du ein anderes Ende freischalten. Nein, das ist eine nochmal tatsächlich andere Erfahrung. Und es hat sich herausgestellt, mit New Game Plus bist du auch nicht komplett durch. Du musst zumindest New Game Plus Plus durchmachen. Und am Ende war ich bei einer Spielzeit von knapp 50 Stunden. Und habe das Spiel dann noch so, also die Abgabe für den Test war ja Montagmorgen, also 9 Uhr war Embargo. Und ich habe das Ding dann noch um Sonntagnacht dann durchgerotzt, diesen Text irgendwie, weil ich davor nicht komplett fertig geworden bin. Weil ich dann so, oh scheiße, das kommt ja auch noch und das noch und das noch. Und ich möchte ja das Spiel in seiner Gänze erleben. Und deswegen habe ich dem ja auch letztendlich dann diese 9 gegeben, weil das dann auch nach hinten raus noch so viele interessante Sachen gemacht hat. Und das jetzt direkt, nachdem ich Kronos irgendwie die 18 Stunden im Stream durchgeballert und dann darüber den Podcast gemacht habe. Dann habe ich Silksong so 25 Stunden im Stream direkt durchgeballert und habe dazu die Review gemacht, dazu ein Video gemacht, war dazu noch bei einem anderen Podcast nebenbei noch Projekte aufgenommen, die vorproduziert sind für Ink Ribbon, weil ja Benny jetzt diese Woche für 3 Wochen nach Japan fliegt. Das habe ich noch alles mit vorbereitet, dann eben noch andere Sachen versucht nachzuholen. Zu Inhalten, dann kam jetzt eben noch gerade die State of Play raus. Janneke hatte jetzt auch die letzte Phase bei den Examen. Da kann ich auch sagen, es ist bestanden. Ich habe gerade vorhin vor der Aufnahmebeginn die Info bekommen. Alles bestanden, hat sich gelohnt. Jetzt erstmal den Monat Pause, bevor es dann mit der bereits gesicherten Stelle losgeht. Aber das war natürlich auch nochmal sehr viel Stress. Und da habe ich auch versucht, so gut es geht, beim Lernen zu helfen und mir da eben auch die Zeit zu nehmen. Aber das braucht ja alles, ne? Und das war dann eben so die letzte Woche. Und da habe ich gemerkt, ich habe für den Podcast dann nicht wirklich die Zeit gefunden, weil es ist ja nicht nur, ich setze mich hier hin und dann laber ich kurz für ein paar Stunden ins Mikro. So, die eigentlichen Aufnahmen für andere Podcasts sind tatsächlich angenehmer, weil du hast auch noch andere Leute da und dann folgt man so ein bisschen dem Redefluss. Ne? Man spielt das alles als Vorbereitung und dann folgen wir einfach dem Redefluss. Und hier für den Podcast muss ich ja zumindest noch mal gucken, okay, ich muss mir überlegen, was habe ich die vergangene Woche eben gemacht? Was sind die Titel, die ich gespielt habe? Was ist irgendwie für den Supporter-Bereich die alten Spiele, die ich gespielt habe? Was sind die ganzen News, worüber möchte ich reden, die natürlich dann auch nochmal recherchieren, Thema raussuchen, Fragen raussuchen. Das braucht ein bisschen, dafür die Zeit zu nehmen. Und wenn ich dann im Hintergrund die ganze Zeit von einer zur anderen Sache hetze und dann so weiß, naja, für den Podcast brauchst du jetzt wieder so 3-4 Stunden, um alles fertig zu machen und vielleicht noch ein bisschen länger mit einstellen, pipapo, ja komm, jetzt muss das andere erstmal sein und das und das und das und das. Und jetzt habe ich jetzt heute noch den Silent Hill F Stream vor mir und da habe ich dann gedacht, nee, komm, bevor ich das Ganze jetzt noch mehr verschiebe und noch andere Sachen dann aufhabe, dann machen wir eher diese kürzere Form jetzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also das heißt, wir haben für diese Episode keine wirklichen neuen Spiele, wir haben keine alten Spiele. Ich werde mich jetzt nur auf die News und die Fragen dieses Mal beziehen, weil auch bei dem Thema habe ich jetzt gedacht, ah, da werde ich mir höchstens gerade was aus dem Arsch rausziehen und das möchte ich einfach nicht. So, das ist eine Sache, vielleicht wirkt das manchmal so, aber auch die Themen, die ich hier im Podcast bespreche, ich habe immer zwischendurch die Woche über, wenn ich so merke, oh, darüber könnte ich reden, dann lege ich das hier als Thema rein. Ich könnte jetzt irgendwie noch die State of Play nehmen, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt gerade auch schon erst das Video zugemacht. Da brauche ich jetzt nicht nochmal doppelt hier in dieser Form darüber reden. Ich würde vielleicht nur so ganz zum Start, damit wir einen kleinen Aufhänger haben, nochmal kurz etwas zu Silent Hill F sagen, was ich jetzt in den anderen Unterhaltungen noch vielleicht jetzt nicht so gesagt habe. Aber es gibt eine Sache, die mich in der Berichterstattung wirklich gewurmt hat. Also vor allem die Berichterstattung von Leuten, die letztes Jahr über das Silent Hill 2 Remake gesprochen haben und jetzt eben dieses Jahr über das Silent Hill F. Weil für mich ist es vollkommen okay, wenn du beide Sachen magst. Für mich ist es auch vollkommen okay, wenn du beide Sachen scheiße findest. Nur, also ich habe wirklich, also da laufe ich vor die Wand, weil ich das nicht verstehen kann, dass ich da teilweise Aussagen lese von, oh ja, Silent Hill 2 Remake, das hat das Spiel, das hat das Original modernisiert, das hat das jetzt viel besser spielbarer gemacht und das Kampfsystem war auch vernünftig. Und das sind schon Aussagen, wo ich mir denke, okay, also das Kampfsystem von Silent Hill 2 Remake, das war einfach gar nichts. Also das war wirklich absolut nichts. So ein bisschen mit ein paar Waffen Peng-Peng aus der Entfernung draufschießen und dann hast du da deine komische Zweier-Kombo, Dreier-Kombo mit hier dem Ausweich-Move irgendwie zwischendurch drin gehabt. Ich will nicht sagen, dass die originalen Spiele jetzt dieses ausgefeilte Kampfsystem irgendwie hatten, aber zu behaupten, dass das in irgendeiner Form das große verbesserte Kampfsystem gewesen wäre oder irgendwas Tatsächliches, wo man sich richtig Gedanken gemacht hat, nicht wirklich. Aber ist okay, ne? Wenn man es mag, von mir aus. Das, wo ich dann halt wirklich mit den Augen rollen musste, waren dann, und ich habe das mal geguckt, weil teilweise dieselben Leute die Tests zu beiden Spielen gemacht haben, dann die Aussagen zu lesen, Silent Hill F hätte ein clunky Kampfsystem oder hätte dann irgendwie ein schlechtes Kampfsystem. Und ja, du kannst das für scheiße halten. Da habe ich dann, also auch da würde ich dann so ein bisschen so Fragen dahinter stehen. Aber nach dem Silent Hill 2 Remake, das Kampfsystem dort zu loben und das dann hier irgendwie clunky zu finden, also da muss man mir eine genaue Erklärung für geben. Da muss man mich mal wirklich hinsetzen und mir das versuchen durchzugehen. Weil während das Silent Hill 2 Remake-Kampfsystem, wie gesagt, das war absolut gar nichts. So, das war komplett ideenlos. Einfach nur, okay, standardmäßig hier Dinge reingesetzt. Und Silent Hill F versucht zumindest Dinge. Silent Hill F hat, ich merke und man sieht, dass die Entwickler sich dabei was gedacht haben, dass die was überlegt haben, dass es so Checks and Balances zumindest gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein herausragendes Kampfsystem ist. Es ist funktional. Es ist okay. Ich habe nichts dagegen, es ist jetzt auch nichts, was weltbewegend ist, aber ganz ehrlich, sollte das auch in einem Survival-Horror-Spiel sein, weil wenn ich zu viel Spaß an den Kämpfen habe, dann funktioniert, also ich muss immer noch so ein bisschen Sorge und Angst vor den Gegnern am besten haben, damit es optimal funktioniert. Und sie haben sich da Ideen ausgedacht, ne, dass du die Stamina-Leiste ist sehr stark für das Ausweichen begrenzt. So Ausweichen zieht dir so viel mehr Stamina ab als normale Angriffe. Wenn du mehrfach hintereinander ausweichen willst, dann zieht das sogar mehr Stamina ab. Das heißt, teilweise gerade am Anfang, du weichst zweimal hintereinander aus. Und dann war es das. Dann ist deine Stamina-Leiste leer und du bewegst dich erstmal richtig langsam. So, da ist es dann schon, ne, so der Versuch, dieses spammige Ausweichen zu reduzieren. Du kannst aber auch, weil manche Gegner haben ja mehrere, also ja, so Combo-Strings, und damit es dann nicht unfair wird, wenn du denen ausweichst, dass wenn du zumindest dieses Perfect-Dodgen machst, dann kriegst du die Stamina-Leiste wieder vollgeladen. Du kannst aber auch fernbleiben. Wenn du nicht so gut in dem Ausweichen bist, kannst du auch weglaufen. Du verlierst für das Weglaufen, während das im normalen Gameplay außerhalb der Kämpfe wird dir keine Stamina fürs Laufen abgezogen, was ich gut finde, aber innerhalb der Kämpfe wird dir für das Laufen dann ein bisschen Stamina abgezogen. Aber wesentlich weniger, als wenn du einen Dodge-Move machst. Und das heißt, auch da, das Spiel gibt dir die Möglichkeit, dann dich von den Gegnern andersweitig fernzuhalten, dann wieder reinzulaufen für einen Angriff. Das ist dann die sicherere Methode, aber wenn du drin bist im Chaos und das Perfect Dodgen dann eben machen kannst, dann hast du die Möglichkeit, okay, dafür werde ich belohnt, habe wieder volle Stamina-Leiste und kann dann eben auch sofort, wenn ich das möchte, mit einem Heavy oder auch einer leichten Attack-Kombo dann attackieren. Dann hast du noch so Sachen wie, ja, du hast eine Kontermöglichkeit und die Gegner geben dir so einen kurzen Hinweis, dass die gerade stehen bleiben, dann hast du so eine Chromatic Aberration, die erscheint, und dann kannst du diesen Konter ausführen. Also der ist dann auch kontextsensitiv, dass wenn du in dem Moment die Heavy Attack drückst, dass dann Hinako eben zum Gegner fast schon auch so ein bisschen weiter weg geportet wird und dann diesen Konterangriff tätigt. Allerdings ist der Konter nicht bei jeder Attacke verfügbar und teilweise auch erst am Ende von einer Combo-String. Also es gibt so einen Gegner, der, ich weiß nicht, so 8 Schläge macht und dann erst beim 9. führt er diesen den Angriff aus, den du kontern kannst. Sehr viele andere Angriffe können auch nicht gekontert werden, sodass es teilweise sehr riskant ist, sich nah an den Gegner dran zu stellen und das zu baiten, weil die anderen Angriffe dann so schnell sind, dass es schwerer wird, ihnen auszuweichen. Also auch da hast du schon so, ne, es wurde auf jeden Fall drüber nachgedacht, das will ich damit sagen. Oder auch so Sachen wie diese Fokusleiste, dass dann die Zeit verlangsamt wird, wenn ein Konterangriff kommt, aber ansonsten kannst du die Fokusleiste auch benutzen, um härtere Attacken herauszuhauen, die dann die Gegner genauso zu Boden werfen können wie bei einer Konterattacke. Das braucht dann aber Ressourcen, und wenn du bei diesem Aufladen des Schlags, bei dem kannst du auch sogar noch weiter ausweichen, aber wenn du beim Aufladen des Schlags getroffen wirst, dann ist das Aufladen wieder bei null, und die Energie, die du für das Aufladen bisher verbraucht hast, die ist dann komplett weg. Also, dass du auch da zumindest so ein bisschen das Risiko drin hast in diesen Kämpfen, dass du auch am Anfang einen Unterschied hast zwischen der normalen Welt und dieser Traumwelt, dass in der normalen Welt die Gegner dann sofort sterben, dass in der Traumwelt die Gegner wiederbelebt werden. Und dann später werden erst so Lampen eingeführt, und wenn du den Gegner zu einer Lampe hinlockst und ihn dann da tötest, dann kann er nicht mehr wiederbelebt werden. Und das sind Ideen, das sind Ansätze, das sind so Sachen, wo man merkt, okay, da hat man sich Gedanken gemacht. So wie gut nachher die Ausführung davon ist, ist immer noch mal eine andere Sache. Aber es wurden sich Gedanken gemacht, und der Titel, der spielt sich auch vernünftig. Also ich weiß, also da muss mir wirklich mal jemand sagen, was das Clunky dabei sein soll. Also vor allem in einer Zeit, in der Souls-likes so allgegenwärtig sind und Leute kein Problem haben mit einem Demons oder mit einem Dark Souls. Also, weil wenn wir hier davon reden, wie lang irgendwie eine Attack-Animation ist oder wie reduziert deine Angriffe sind durch irgendwelche Stamina-Leisten oder so, dann ist das bei einem Dark Souls wesentlich klankiger, in Anführungszeichen. Also das ist so eine Art und Weise, darüber zu reden, wo ich halt wirklich das Gefühl habe, was tun wir hier? Also was machen wir hier eigentlich? Und wird da überhaupt versucht, mal drüber nachzudenken, oder schreibt man nur so eine erste Reaktion darüber? Weil das Gefühl, was ich bekomme, Ich will nicht sagen, dass es so ist, aber das Gefühl, was ich bekomme, ist, dass dann solche Leute Silent Hill 2 Remake spielen und dann sehen, oh mein Gott, ich habe hier gar keine Probleme. Ich komme einfach butterweich durch. Ich habe keine Friction. Und keine Friction bedeutet gut. Und dann hast du etwas wie Silent Hill F, was, wenn du es auf dem Story-Schwierigkeitsgrad spielst, auch nicht schwer ist, aber du hast immer noch eine gewisse Friction. Du hast immer noch Sachen, auf die du aufpassen musst. Du kannst nicht einfach nur die Angriffe spammen und dann so viel ausweichen irgendwie, wie du möchtest. Du musst immer noch auf gewisse Dinge achten. Du hast selbst dann diese Friction in der in dieser Traumwelt, wo dann Gegner wieder aufstehen können, beispielsweise. Und das ist eine Sache, wo ich dann das Gefühl habe, oh, da treffe ich auf diese Reibung und dann ist es clunky, dann ist es irgendwie schlechter. So, wenn ich gut durchkomme und keine Reibungspunkte habe, dann ist es ein gutes Kampfsystem. Und wenn ich irgendwelche Reibungspunkte habe, dann ist es ein schlechtes Kampfsystem. Ohne auf die eigentlichen Aspekte dahinter und das eigentliche Design grundlegend drauf einzugehen. Und das ist eine Sache, die ich halt wirklich für faule Kritik halte und wo mir, also wo ich halt wirklich einfach nur fast schon wütend werde, wenn ich das sehe. Also auch aus so einer professionellen Sicht heraus. So, das ist ja nicht so für irgendwelche Rinky-Dink-Seiten oder so geschrieben, sondern für große professionelle Seiten, wo Leute teilweise schon Jahre in der Industrie sind und dann muss ich da irgendwie drauf gucken und mir so einen Rotz dann irgendwie durchlesen. Ne? Erneut, es kommt nicht darauf an, was so die grundlegende Meinung ist und was du gut und was du schlecht findest, aber die Art und aber diese faule Kritik halt wirklich nicht mal 5 Minuten drüber nachzudenken und zu überlegen, was das hier jetzt überhaupt bedeutet, wie das, ne, was könnten die Designentscheidungen irgendwie auch gewesen sein, wie wirken sich Sachen aufeinander aus. Das ist etwas, was mich einfach unfassbar fucking frustriert. Das wollte ich zum Start jetzt einfach nur, dann kann ich auch Silent Hill F in den Titel reinpacken und auf das Cover draufpacken, dann habe ich jetzt nochmal ein bisschen drüber gesprochen, aber gut, dann haben wir das jetzt an der Stelle kurz abgehakt. Und dann möchte ich einmal darauf eingehen, was ich denn jetzt die letzte Woche oder zumindest seit dem letzten Podcast alles veröffentlicht habe. Auf dem Zweitkanal ist ja sehr viel erschienen. Ich habe mich erstmal über die Preisstruktur von Nintendo beschwert nach der letzten Direct. Ich habe auch einen Beitrag dazu geleistet, ob Silksong zu schwer sei. Also da waren tatsächlich auch die Kommentare ziemlich gut unter dem Video. Das muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr gefreut. Die habe ich auch gerne durchgelesen oder teilweise dann auch kommentiert. Coole Sache. Meine Review zu Silent Hill F, wo Leute, glaube ich, viel zu sehr damit beschäftigt waren, überrascht zu sein, dass ich das Spiel mochte, um auf irgendwas aus der tatsächlichen Review dann in den Kommentaren drauf einzugehen. Aber ich fand es trotzdem einen sehr lustigen Moment. Dann habe ich natürlich gerade erst heute die Videos hochgeladen, einmal nochmal gesondert zu dem Deus Ex Remaster, was ich halt wirklich eine fucking Frechheit finde, so wie der Scheiß aussieht. Und dann nochmal meine Besprechung zur State of Play allgemein und wo ich mal gespannt bin auf die Kommentare, die Leute zu meinen Aussagen bezüglich Wolverine dann zu sagen haben, weil das ist ein Spiel, auf das ich Lust habe, das ist auch ein Spiel, weil ich mag die Insomniac-Titel, auch wenn sie oftmals mehr so, ne, so seichte AAA-Kost sind, aber auf jeden Fall etwas, das ich auch wertschätzen und damit Spaß haben kann. Aber Wolverine, obwohl ich den Charakter mag, obwohl ich eben auch so Billo-Spiele wie das 360, Wolverine X-Men Origins oder so, das, was zu dem grauenhaften Prequel-Film da kam. Das finde ich immer noch ziemlich cool. Und dann so etwas zu sehen und zu merken, Bro, das lässt mich vollkommen kalt. So, ich mag überhaupt nicht, wie das aussieht. Auch das ganze Blut da drin, das bringt irgendwie keine Emotionen in mir hervor. Ich liebe Gore. Ich bin jemand, der ein absoluter Gorehead ist. Und das sowohl in Spielen als auch Filmen oder Bildern, ne, Manga, Comics, sonst was. Es liebt so, wenn da die ganze Brutalität dann irgendwie auf so Absurditätsweise gezeigt wird. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Story of Ricky. Also von daher, das nur mal, oder Sachen wie eben auch Braindead. Und dann gucke ich mir das hier an und es ist so, keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt, was Leute dazu zu sagen haben. Ich habe natürlich auch bei Ink Ribbon Radio über Silent Hill F gesprochen, auch sehr ausführlich. Und dann hatte ich natürlich auch die Review geschrieben für IGN. Und ich war aber noch andersweitig vertreten, nämlich einmal hatte mich André darum gebeten, ein kleines Segment einzusprechen für ihre Besprechung zum Thema Zensur. Das ist in dem Supporter-Bereich, aber ich wollte trotzdem mal darauf hinweisen, es ist auch verlinkt, die Ausgabe, dass wenn ihr bei The Pod seid und da eben auch im Supporter-Bereich, dann könnt ihr euch die Episode anhören. Da werden so zwischendurch ein paar meiner Aussagen eben mit eingestreut aus meiner Sichtweise, ne? Also gerade aus der Sichtweise von so Content-Creator und wie diese Zensur auf den Plattformen da eben stattfinden und wie sich Leute dann eben teilweise schon selbst zensieren, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht und wie solche Sachen dann sogar fälschlicherweise übernommen werden können und Leute glauben, etwas würde zu einer Zensur führen oder Leute glauben, eine gewisse Sache wäre problematisch und zensieren sich selber, obwohl das gar nicht der Fall ist, aber einfach, weil es nur durch bestimmte Mechanismen weitergetragen wurde. Und ich war auch noch bei Insert Moin zu Gast und habe mit Basti zusammen über Hollow Knight Silksong da nochmal gesprochen. Das war auch ein sehr interessanter Talk. Der ist, glaube ich, ebenfalls im Supporter-Bereich. Habe ich auch verlinkt unten auf deren Webseite. Guckt da gerne mal rein. Also ja, ich habe die vergangene Woche auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel getan. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach zu den News. Bei der State of Play habe ich ja schon drüber geredet, andersweitig. Das brauche ich hier nochmal nicht großartig ausführen. Ich fand sie relativ belanglos. Ich fand sie jetzt nicht schlecht. Also für mich ist eine Direct nicht schlecht, nur weil jetzt die absoluten Banger-Spiele gefehlt haben. Da habe ich ja schon mal in der vergangenen Ausgabe drüber gesprochen. Aber ich fand es sehr belanglos in dem Sinne, dass die beiden großen PlayStation-Spiele nichts Interessantes gezeigt haben. So, dass Saras ist Returnal 2 und hat jetzt eine andere Farbpalette und ein paar andere Gebiete. Und hier und da haben sie spielerisch vielleicht ein bisschen was verändert. Aber gerade für ein Studio wie Housemarque, die halt vorher immer unterschiedliche Arcade-artige Spiele gemacht haben, finde ich das relativ enttäuschend, dass jetzt dieser Weg so konsequent weitergeführt wird. Auch das Wolverine-Spiel sah relativ belanglos aus. Und ich hoffe immer noch, dass es cool wird. Aber da war jetzt definitiv nichts für mich dabei. Und dann waren sehr viele Updates zu Sachen, wo ich auch gedacht habe, ja, okay, das kommt halt eben raus, da wurde nochmal was gezeigt. Irgendwelche Sequels, wo ich die Vorgänger schon nicht mochte, wie Let It Die, da jetzt so dieses Inferno-Ding zu machen, wo ich das Gefühl habe, es wird genauso unter der Monetarisierungsstruktur wie bei seinem Vorgänger leiden. Das Einzige war dieses Chrono-Script, The Endless End oder wie das irgendwie heißt. Das hat mich sehr an das Black Knight Sword erinnert und fand ich auch spielerisch sah ganz nett aus. Also da, das war für mich so das eine Highlight von dieser Präsentation. Aber schaut euch einfach das Video an, da gehe ich nochmal näher auf die ganzen Sachen ein. Das, was aber neu gezeigt wurde, das waren jetzt Sachen bei der TGS. Und da gab es allen voran die Ankündigung, und das wurde ja auch im Vorfeld schon geleakt, dass Ryoga Gotoku Studios als nächstes ein Remake von Yakuza 3 rausbringen, eben genau wie das auch bei Yakuza 1 und 2 der Fall war, dass es dann bei uns unter dem Namen Yakuza Kiwami 3 erscheint. Und da haben auch sehr viele Leute meine Meinung gefragt, also, oh, bist du da auch wieder im Strahl am Kotzen? Und ich denke mir, bei dem Spiel ist es mir relativ egal, weil Yakuza 3 ist verfügbar. Ja, das Remaster könnte besser sein. Es ist halt so, da so ein bisschen die Zwickmühlensituation, weil die originale PS3-Fassung bei uns, die war ja beschnitten. Da waren nicht alle Inhalte enthalten. Und es ist auch eine PS3-Version. Das heißt, die läuft auch jetzt nicht so gut, da ein Remaster zu haben, was diese Inhalte auch in der westlichen Version wiederherstellt, was dann auch nochmal die Übersetzung teils überarbeitet hat, was dann eben auch vernünftiger läuft. Das ist ganz cool. Dafür haben sie irgendeinen Fehler gemacht, dass die Gegner doppelt so oft blocken, wie sie eigentlich sollten, was den ohnehin schon oftmals stark reduzierten Flow in den Kämpfen noch so ein bisschen nerviger machen kann. Aber trotzdem, so auf das Spiel hat man Zugriff. Und dann ist mir das bei Kiwami 3 auch relativ egal. Ehrlich gesagt freue ich mich sogar ein bisschen darauf, weil ich auf den Diskurs gespannt bin. Denn Yakuza 1 und 2, das sind Spiele, die keiner mehr spielt. So, das ist die Leute, die gehen sofort zu diesen Remakes über. Die fangen meistens dann eben mit Zero an und dann gehen sie zu Kiwami 1, gehen sie zu Kiwami 2. Und da wird nicht mehr geguckt, was sind die originalen PlayStation 2-Spiele oder eben eine Möglichkeit, das HD-Remaster in irgendeiner Form zu spielen. Deswegen, da gibt es jetzt außer Leuten wie mir niemand, der großartig auf die Vergleiche eingeht. Aber Yakuza 3 ist ja verfügbar, also gerade auch auf modernen Plattformen über dieses Remaster. Das ist auf dem PC bereits, das ist auf der PlayStation, das ist auf der Xbox verfügbar. Und wenn jetzt dieses Kiwami 3 rauskommt, dann bin ich nicht mehr in dieser alleinigen Situation, nur der Nörgler zu sein, guck doch mal, was da irgendwie verändert und was da fehlt und was da anders gemacht wurde und wie die Struktur, gerade bei Kiwami 1 finde ich das halt relativ scheußlich, was sie da gemacht haben, also vor allem das ganze Grinden fürs Freischalten von Fähigkeiten. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie Kiwami 3 anpassen, wie sie das ändern und wie die allgemeine, auch westliche Yakuza-Fanbase das auffasst. Das ist so, das Spiel selber interessiert mich herzlich wenig. Natürlich, ich werde es mir ansehen und ich bin daran interessiert, was sie anders machen. Und gerade auch diese Side-Story mit dem Willen, die sie rausbringen, die könnte irgendwie ganz cool sein. Obwohl in letzter Zeit, wenn sie bei den alten Spielen was Neues hinzugefügt oder verändert haben, dann war es nicht immer gerade die beste Entscheidung. Ist auch so eine Sache. Aber ich werde es mir auf jeden Fall ansehen, aber das, wofür ich gespannt bin, ist, okay, wie werden dieses Mal die anderen Yakuza-Fans drauf reagieren, weil sie dieses Mal das Original auf jeden Fall kennen werden. Forza Horizon 6 wurde angekündigt, offiziell auch auf der TGS, wahrscheinlich, weil es in Japan spielt dieses Mal. Und natürlich, ich Forza Horizon Japan, werde es mir definitiv ansehen. Ich habe da auch Lust drauf. Aber es ist jetzt kein spannendes Setting mehr. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mich die Forza Horizon-Teile mit ihren Setting bisher nur zweimal wirklich abholen konnten. Also das beste Setting finde ich immer noch vom allerersten Forza Horizon. Das liebe ich. Und Forza Horizon 4 mag ich eigentlich nur im Herbst. So die anderen drei Jahreszeiten, die sind mir relativ egal. Und Forza Horizon 2 fand ich richtig langweilig. Forza Horizon 3 fand ich spielerisch okay, aber auch von seinem Setting her visuell ein bisschen langweilig. Und 5 fand ich persönlich auch ein bisschen langweilig. Also aus Japan da was rauszuholen, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie sie die Karte aufbauen, weil es halt, je nachdem, wie du es machst, hast du sehr viel Berge, sehr viel Serpentinen und dann werden sie aber wahrscheinlich versuchen, so einerseits diese ganzen Gebirgssachen rauszubringen, aber dann vielleicht auch eher so flachere, ländlichere Sachen wie im nördlichen Teil Japans. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie das mit einbringen. Vielleicht versuchen sie auch so ein paar von den Küstengebieten natürlich damit reinzubringen. Also das wird ganz interessant zu sehen sein, wie sie versuchen, dieses Land geografisch da umzusetzen, darzustellen. Aber es ist jetzt auch nichts mehr Besonderes. Also jetzt kein Setting, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das haben wir irgendwie noch nie bekommen. Zumal ich ja von den letzten Forza Horizon-Teilen auch spielerisch recht enttäuscht war. Also dass mir 4 zwar von dem Setting gerade im Herbst sehr gefallen hat, aber ich da auch wirklich, ich habe das so nach 3-4 Stunden habe ich das einfach aufgehört zu spielen. Beim 5er habe ich es ein bisschen länger geschafft, aber da hatte ich auch keine Muße mehr dran weiterzugehen. Und für mich ist das so strukturell ist das wirklich so, die ersten drei Teile habe ich da spielerisch zumindest gemocht, aber ab dem 4. hat mich das so ein bisschen verloren und dadurch, dass ja der 5. auch so ein riesiger Erfolg war, auch auf der PlayStation so ein riesiger Erfolg war, ich glaube, das wird nur noch sich weiter in diese Struktur reinsteigern und wow, jetzt können wir wieder den Casino-Button drücken, um irgendwas freizuschalten an dem Rad und wieder diese komische Mixtur aus, nix halben um nix ganzen, so wir wollen nicht richtig in die Arcade offen, so Open-Road-Ästhetik reingehen und da eben auch Sachen ermöglichen, aber wir wollen auch nicht zu sehr in eine klassischere Struktur reingehen. Und das ist, wenn es halt so wird wie Forza Horizon 4 und Forza Horizon 5, dann weiß ich, dass es für mich jetzt schon nichts sein wird. Ich werde natürlich eine Chance geben, auf jeden Fall, aber ist jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, yay, vor allem, weil wir auch kein weiteres normales Forza wahrscheinlich kriegen werden. Und die letzte News war noch das gezeigte Gameplay-Material zu Panzer Dragoon 2. Ich will mich jetzt hier in dem Podcast nicht nochmal über das Remaster von Deus Ex aufregen von Aspyr und deswegen rege ich mich über ein anderes beschissenes Studio auf, dem wir alle Aufträge einfach wegnehmen sollten, weil holy shit, Forever Entertainment haben es wieder geschafft. They did it again. Panzer Dragoon 2 sieht aus wie absolute Scheiße. Das sieht so nach Gülle aus, schafft es überhaupt nicht, die originale Ästhetik einzufangen und das haben sie noch nie hinbekommen. Ihr Panzer Dragoon 1 Remake war scheiße. Ihr House of the Dead 1 Remake war scheiße. Ihr House of the Dead 2 Remake war scheiße. Und auch Panzer Dragoon 2 Remake sieht wieder, wer hätte es anders erwartet, nach Scheiße aus. Also, was soll das? Warum? Ich weiß, das sind die Business-Beziehungen im Hintergrund, dass da Leute, ne, sich da wieder reinlabern können und dann können sie es wahrscheinlich auch noch relativ günstig machen und so. Das sind die Gründe, warum die das kriegen. Und solange die Sachen irgendeine Form von finanziellen Erfolg abwerfen, weil, weiß ich nicht, Leute jegliche Form von Standards irgendwie verloren haben und dann auch bei einem Panzer Dragoon oder House of the Dead Remake hinlaufen und sowas noch kaufen, obwohl man sieht, wie es aussieht, ne, dann ist es halt so. Ich persönlich bin einfach nur sehr frustriert, vor allem auch aus der Situation Segas, weil das wäre mir doch peinlich. Also das wäre mir persönlich doch peinlich, wenn es bessere Studios gibt oder wenn man es intern besser machen könnte, so mit der eigenen Legacy umzugehen und dann anstatt vernünftige Remaster von den Spielen anzubieten oder vernünftige Remakes oder vernünftige neue Teile, erstes und letzteres wäre mir deutlich lieber, dann so eine Grütze nur produzieren zu lassen. Also oh, das ist einfach, keine Ahnung, ich gucke mir das an und ich werde jedes Mal, ich will auf der einen Seite, muss ich halt lachen und auf der anderen Seite muss ich weinen. Im Fall von Panzer Dragoon 2, so, ich habe Zugriff auf die originalen Spiele, der Saturn Core auf dem Mister ist mittlerweile ziemlich, ziemlich gut, noch nicht so perfekt wie der PlayStation 1 Core, aber auf dem besten Weg dahin. Und gerade die Panzer Dragoon Spiele können da drauf sehr gut gespielt werden und falls sie sich irgendwann mal dann an Panzer Dragoon Orta dran wagen sollten, was ich nicht glaube, bei so, also ich glaube, die bleiben eher bei so Saturn-Ära-Spielen, vielleicht noch, ne, wie bei House of Dead 2, dann diese Dreamcast-Ära. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da noch irgendwie versuchen, Orta nachzubauen, weil das kannst du einfach auf der Xbox-Konsole spielen und da ist dann auch Panzer Dragoon 1 drauf enthalten, also, und kostet sogar noch weniger. Ich habe letztens nochmal gesehen, dass irgendwie das Remake von Panzer Dragoon kostet irgendwie 20, 25 Euro und Panzer Dragoon Orta, wo das Original drin enthalten ist, kostet 10 Euro. Also, what are we doing? Naja, das zumindest gerade mal im Schnellablauf zu den paar News, über die ich noch reden wollte. Und dann wären wir auch schon bei euren Fragen. Wie immer könnt ihr diese gerne einschicken, entweder auf irgendwelchen Kommentaren, YouTube, Spotify, da wo es halt möglich ist. Ihr könnt mir DMs schicken auf Blue Sky, auf Twitter, auf Discord. Und falls ihr auf meinem Discord sein solltet, gibt es da auch nochmal einen Raum, wo explizit Fragen gestellt werden können. Dieses Mal die erste Frage von Timo. Wie hast du mit dem Drummen angefangen? Hast du Unterricht genommen? Was würdest du Einsteigern empfehlen? Bei mir war es so, dass mein Onkel Schlagzeuger ist und eben auch ein Schlagzeug bei sich zu Hause hatte. Und darüber bin ich dran gekommen und habe dann bei ihm dort immer so ein bisschen gespielt, von ihm Sachen beigebracht bekommen. Und dann war es aber auch tatsächlich die Möglichkeit, später mit Rockband so ein bisschen zu Hause was zu haben. Und dann habe ich mir auch so eines von diesen ersten großen professionellen Iron Drum Kits da geholt, um damit zu spielen. Und als ich dann aber ausgezogen bin, hatte ich nie mehr die Möglichkeit, weil da mit so alleine mit dem Kickpedal und du hast Nachbarn unter dir, das geht einfach überhaupt gar nicht. Und auch ansonsten ist es ja relativ laut, selbst wenn du es mit gedämpften Funktionen irgendwie hast. Und ich warte ehrlich gesagt nur darauf, dass wir in einer Wohnsituation sind, wo ich mir so ein vernünftiges E-Drum-Kit kaufen kann und darauf dann einfach spielen. So, das ist so für mich das, wo ich einfach so ein bisschen drauf warte. Und was ich anderen Leuten empfehlen würde, keine Ahnung. Wirklich, wirklich nicht. Das war für mich einfach mehr, ich habe schon eh immer so gerne getrommelt, habe dann eben gemerkt, ich habe so ein ganz vernünftiges Rhythmusgefühl. Das habe ich tatsächlich durch Rhythm Games auch gelernt, dass ich so gesehen habe, oh, ich fühle mich da hingezogen. Ich fühle mich auch so zu spielen wie Donkey Konga früher hingezogen und merke, ich habe eigentlich so ein ganz gutes Rhythmusgefühl. Und dann, ah ja, mein Onkel hat ja ein Schlagzeug, dann frage ich den doch mal. Und daran so ein bisschen gelernt. Also das ist so von dem einen aufs andere, so, das hat sich so gegenseitig bespielt. Dadurch, dass ich das auch so hauptsächlich für mich selber alles gelernt habe, ich kann bis heute keine Noten lesen und ich habe da auch überhaupt gar kein Interesse dran. Ich mache alles nach Ohr und nach Gefühl oder schaue mir Videos von Leuten an, wie die spielen und auch was so Techniken betrifft. Ich gucke da, was machen die einen Leute, was machen die anderen Leute und ne, das ist so, Ich hab da kein wirkliches formelles Training und ich finde, ich bin auch absolut null in der Lage dazu, irgendwelche Tipps oder sonst was zu geben, zumal ich ja selber kein Drumkit besitze, weil ich halt immer nur zu meinem Onkel gefahren bin und auch nur hier und da mal bei Freunden irgendwie, die so ein E-Drumkit hatten, habe ich das da mal ausprobiert. Da habe ich auch keine Erfahrung, was in irgendeiner Form gut wäre, was in irgendeiner Price-Range ist. So, ja, ich bin sehr oft in den Kölner Music Store gefahren und habe da Dinger dann vor Ort ausprobiert, aber hatte auch keine Möglichkeit, irgendwas mit nach Hause zu nehmen. Also deswegen tut mir leid, dass ich da nicht hilfreich sein kann. Die nächste Frage von Nero Smoke: Wie schaffst du es eigentlich, bei so vielen Spielen die Stories und das Gameplay im Kopf zu behalten, ohne durcheinander zu kommen? Mich beeindruckt total, wie viele Titel du kennst und wie du immer wieder passende Vergleiche zu jeweiligen Titeln nennen kannst. Die Stories ist auf jeden Fall eine Sache, die ich kann mir gut die Zusammenhänge merken. So, ich kann mir den groben Plot merken und Thematiken und Sachen, die für mich wichtig sind, die kann ich mir gut merken. Ich bin grauenhaft in Namen. Also das merkt man auch, dass wenn man Ink Ribbon Radio zuhört, ich selten Namen von Charakteren sage. Und wenn dann meist nur, weil ich sie schon so lange kenne oder weil Benny sie gerade im Vorfeld irgendwie genannt hat. So, Benny ist auch derjenige, der dann immer die Story-Zusammenfassung und sowas im Vorfeld gibt, weil das ist auch eine Sache, die mir persönlich scheißegal ist. Ich will einfach über das Spiel reden und jetzt nicht nochmal so eine Wikipedia-Zusammenfassung geben. So, das ist deswegen, ich bin mit Namen ganz, ganz schlimm, aber ich habe ein sehr gutes visuelles Gedächtnis. Und ich glaube, das kann man zum Beispiel auch daran erkennen, wenn man die Streams schaut, wo ich Guess the Game mache. Also wo du so, hier sind ein paar Screenshots von dem Spiel und dann versucht das Spiel anhand der Screenshots zu erraten. Und die ersten Screenshots sind meistens irgendwo so am Rande ganz klein rangezoomt. Und auch da gibt es sehr viele Momente, wo ich einfach nur irgendwie so einen schwarzen Fleck in der Ecke sehe und dann sage, oh ja, das ist das. Oder das erinnert mich an das. Und das Gleiche habe ich auch, dass wenn ich bestimmte Leute sehe, immer ganz gut so sagen kann, oh, der sieht aus wie der oder die sieht aus wie die Person oder sieht aus wie eine Mixtur aus den Personen. So, dass mein Kopf automatisch dahin springt. Also das ist nichts, wo ich mich anstrengen muss, sondern das ist etwas, was automatisch bei mir passiert, wo ich so sehr schnell die visuellen Vergleiche in meinem Kopf habe und dann sofort eben auch an andere Sachen dann nachdenke. Und das Gleiche gilt dann auch für andere Dinge. Also wenn ich dann so, oh, das ist wie das, das ist wie das, das ist wie das, das ist wie das, das ploppt dann sofort in mir auf. Plus, ich habe auch ein relativ gutes Gedächtnis. Also das ist auch nichts, was ich da irgendwie aktiv trainiere oder so mache, sondern das ist eine inhärente Eigenschaft, die ich dann glücklicherweise besitze. Das ist jetzt nicht so auf dem krassen Level, wie das jetzt bei einem Tim Rogers ist. Also glücklicherweise, weil so wie er das ja auch mal beschreibt hat, ist das sehr gefährlich, weil wenn du dich so stark an alles erinnerst, bis in das kleinste Detail, dann läufst du Gefahr, dich in diesen Erinnerungen permanent zu verlieren. Und ich kenne das so ein bisschen, dass wenn ich so auch beispielsweise mein Regal durchgehe und dann bin ich schnell verfallen und ich gucke ein Spiel an und dann fühle ich mich sofort in die Zeit zurückversetzt und was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe und an viele Sachen, die dann anknüpfen, und das ist dann eben auch schnell, wo ich dann Zeit verliere gedanklich. Aber es hilft mir auf jeden Fall sehr dabei, die Dinge dann auch zu katalogisieren und abrufen zu können und zumindest so grobe Vergleiche zu haben. Und ich merke das auch in anderen Aspekten. Ich merke das auch, dass mir jetzt nicht nur was jetzt irgendwie hier meine Arbeit oder so betrifft, sondern auch andere Sachen, dass es mir sehr leicht fällt, immer passende Vergleiche zu irgendwas zu finden und das eben auch schnell abrufen zu können. Aber das ist das Glück, was ich habe. Das ist halt wirklich so die Eigenschaft, die ich besitze. Und das etwas ist, wo ich auch persönlich halt froh drum bin, dass es mir so ergeht. Aber das ist nichts, was ich wo ich halt Leuten sagen kann, mach das und das dafür. Aber das war bei mir einfach schon immer so. Und eine Sache, wo ich mich dann automatisch dann eben auch reinsetze, weil mir Sachen Spaß machen, das dann nachzulesen und Informationen dann irgendwie, ne, da kommen dann auch so diese ADHD, Hyperfixation irgendwie dazu. So, das hilft sich gegenseitig. Das kann auch problematisch sein, ne, wenn ich dann zu viel Zeit auf solchen Sachen verliere. Aber das ist, glaube ich, so die ganz grobe, gute Erklärung dafür. Und dann abschließend die letzte Frage von Mordpol. Was ist deiner Meinung nach der beste Controller oder das beste Steuerkreuz für Tank-Controls? Oder bevorzugst du gar einen Analogstick? Die besten, also das beste Digi-Kreuz aller Zeiten ist das auf dem Sega Saturn-Pad. Das ist das beste Digi-Kreuz aller Zeiten. Und generell auch die Steuerkreuze bei Sega-Controllern im Allgemeinen, muss ich sagen, finde ich sehr gut. Das schlechteste ist mit weitem Abstand das vom GameCube-Controller. Keine Ahnung, was Nintendo da irgendwie gerissen hat, weil die hatten einen Super-Pad auf dem NES, die hatten einen Super-Pad auf dem Super Nintendo, auch auf dem N64. Da bin ich jetzt nicht so gerade zu 100% sicher, weil es eben nur ein paar Spiele gibt, wo man das auch gut benutzen muss. Und meine Erfahrung mit diesen Spielen ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv gewesen und es fühlt sich auch gut an. Aber das auf dem GameCube, das ist halt absolut fucking ass gewesen. Allerdings, der Analogstick davon funktioniert herausragend für Tank-Controls, also funktioniert herausragend für das Resident Evil Remake, für Zero, für die Ports von 2, 3 und Code Veronica, weil es dieses Octagonal, ist das glaube ich, ne, Gate hat, dass du ja für die 8 Richtungen, also dass du eben die horizontale, vertikale und dann die diagonalen hast, dass du da immer diese kleinen Einkerbungen hast. Und dadurch ist es sehr einfach, sich dann da reinzulocken und dann zum Beispiel geradeaus und okay, jetzt gehe ich ein bisschen nach links, jetzt gehe ich ein bisschen nach rechts. Das funktioniert ja herausragend. Also deswegen, ich bevorzuge nicht unbedingt ein Steuerkreuz. Ich bevorzuge nur ein Steuerkreuz, wenn ich keinen guten Analogstick oder keinen passenden Analogstick dafür parat habe. Manchmal ist es auch das Problem, dass die Analogsticks nicht gut mit den Dead Zones arbeiten. Das ist dann gerade auch bei den Xbox-Ports oftmals von den Spielen der Fall, wo ich dann auch lieber auf das Digipad ausweiche. Ich mag nur bei dem Xbox-Controller die Platzierung dafür nicht. So, das ist genauso wie ich beim PlayStation-Controller die Platzierung von dem linken Analogstick nicht so sehr mag, wie das bei dem Xbox-Controller der Fall ist. Genauso ist es dann für das Steuerkreuz andersrum. Das heißt, ein Resident Evil beispielsweise spiele ich viel lieber auf einem PlayStation-Pad als auf einem Xbox-Pad. Aber bei einem GameCube-Pad liebe ich darauf den Analogstick. Aber wenn es jetzt rein um wer hat das beste Steuerkreuz, also auch für Tank Controls oder allgemein, dann ist es halt wirklich der Sega Saturn. Also da war es auch wirklich, wirklich cool drauf, den Port von dem ersten Resident Evil zu spielen. Das war jetzt eine relativ kurze Ausgabe. Ich hoffe trotzdem, dass es euch noch ein bisschen gefallen hat, so den Alltag etwas bereichern konnte. Und dann wird es ab dem nächsten Montag wieder eine vernünftige Ausgabe geben, weil hey, jetzt habe ich ja auch Zeit, mich am Wochenende mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, andere Sachen anzuspielen. Das heißt, da wird es dann wieder eine normale Ausgabe geben. Aber ich dachte, lieber so, als dass ich das jetzt irgendwie noch rauszögere und dann das Ganze, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall noch absagen muss oder dann werden die Sachen verteilt auf diese und nächste Ausgabe oder dann hätte ich das gleiche Problem wieder in der nächsten Ausgabe und es würde sich so weiterziehen. Also machen wir das Ganze lieber so. Und wie immer trotzdem dann noch der ganz große Dank an alle Leute, die meine Arbeit überhaupt erst möglich machen. Wenn ihr da auch helfen wollt, geht gerne auf patreon.com/speckobst oder eben auf Steady, die jeden 5 Minuten ihre URL wieder ändern. Da könnt ihr unten auf die Links draufklicken. Gerade wenn ihr sagt, hey, ich brauche Videoinhalte von dir nicht, die Podcasts, die reichen mir, dann ist da Steady auf jeden Fall die bessere Anlaufstelle. Falls ihr aber so auf alle Sachen Zugriff haben wollt und dann eben auch sagen möchtet, nee, ich möchte auch alles, was du als Video produzierst, auch als Video haben, dann Patreon, die Hauptanlaufstelle. Das ist für mich auch weiterhin so der Hauptort, wo ich meine Bonusinhalte für mich auch gedanklich immer so ein bisschen platziere. Aber hier zum Abschluss nochmal ein ganz, 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 ganz besonderes Dankeschön an alle Leute, die mich im höchsten Tier auf Patreon mit 10 Euro oder mehr unterstützen, nämlich Abra Kadabra, Ant Waker, Boris Bückling, Christian Collissi, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Farbenzwerg, Fellyboy, JDFG, Jigglybuff, Judiana XD, Julinus, Just Jemmy, Kein Planmann, Liar and Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Marco Singer, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Sins, Tanja, The Boiling Fowl und Xendaro, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war in Ordnung, diese abgekürzte Episode. Am Montag sind wir dann wieder mit der vollen Ladung da. Dafür habt ihr auch sehr viele Videoinhalte die Woche bekommen. Und ja, bis dann. Macht's gut, Leute. Tschüss.